Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Extremismus, Spiritualität und Religion, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, Professorin für Religionswissenschaft an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Und unser Gespräch heute bildet den Abschluss der Summer School zum 20-jährigen Jubiläum des Religionswissenschaftlichen Seminars. Wir haben uns hier eine Woche intensiv mit dem Thema Religion extrem auseinandergesetzt und da wurde sehr offensichtlich, dass es Extremismus in allen religiösen Kontexten gibt. Also vom Buddhismus bis hin zum Christentum, bis hin eben auch zu religiös motiviert oder auch legitimierter Gewalt. Wenn ich vorher von unserer Summer School erzählt habe, dann haben die meisten das Thema sofort mit dem Islam assoziiert. Und das ist der Grund, weshalb wir heute mit euch hier alle zusammen sitzen und uns um dieses Thema kümmern wollen. Und zwar zum einen mit der Islamwissenschaftlerin, Professorin Sabine Damir-Geilsdorf und dem Kriminologen Professor Dirk Bayer. Sabine Damir-Geilsdorf ist von der Universität zu Köln, während Dirk Bayer von der UZH und der ZHAW ist. Sabine, du setzt dich als Wissenschaftlerin nun seit sehr vielen Jahren intensiv mit ganz unterschiedlichen Formen gelebter islamischer Religiosität auseinander. Und zwar in Deutschland, aber eben auch in vielen anderen Teilen dieser Welt. Und du hast 2023 den Expertenbericht Islamismus für die Bundeszentrale für politische Bildung für die Bundesregierung Deutschland publiziert. Dirk, du hast nochmal eine andere Perspektive als Kriminologe und Soziologe mit politischem Extremismus vor allen Dingen auch dich befasst, und zwar gerade auch unter Jugendlichen. Und du hast da einige viel beachtete Studien publiziert. Du hast mir geschrieben, du seist ja eigentlich kein Spezialist für Religion, aber deine Studien haben genauso wie die Forschung von Sabine Damir-Geilsdorf dann doch immer wieder auch was mit Religion zu tun. Zum Beispiel eine Studie zur Religion als einflussreichem Faktor bei rechten, linken und islamistischem Extremismus. Insofern finde ich, ihr seid beide eine hervorragende Wahl für uns, zwei Koryphäen und Expertinnen zum Thema Religion extrem. Und Sabine, ganz grundsätzlich, ab wann würdest du eine religiöse Haltung als extrem bezeichnen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich finde auch eine sehr gute Frage. Denn was extrem ist, ist ja auch immer relativ. Also es gibt keine einheitliche, verbindliche Definition, was ist extrem. Extrem ist erstmal das, was von der Mehrheit, Einstellung, Meinung oder Haltung abweicht. Aber das kann sich im Laufe der Zeit innerhalb einer Gesellschaft ändern und ist natürlich auch in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedlich. Was in manchen Kulturen, Gesellschaften normal ist, ist in anderen Gesellschaften vielleicht extrem. Oder was vielleicht vor 50 Jahren extrem war, man denke, Frauen, die für Wahlrecht gekämpft haben, ist heute normal. Oder fortschrittlich. Ja. Also diese Sachen sind alle sehr, sehr relativ.
Ja. Jetzt, wenn du quantitativ arbeitest, Dirk, dann ist es ja schwierig mit so einer relativen Äußerung, die Sabine jetzt gerade hatte, die auch Konsens bei uns in der Summer School war, umzugehen. Also ab wann würdest du eine religiöse Haltung als extrem einstufen?
Ich bin froh, Dorothea, dass du fragst, wann sie extrem ist und nicht, wann sie radikal ist.
Weil das
die Frage ist viel, viel schwieriger, die Radikalitätsfrage. Extrem ist für mich recht einfach. Es gibt eine normative Definition von Extremismus. Das sind immer dann, wenn bestimmte Bestrebungen, Ideen demokratiefeindlich sind, erstens. Und zweitens eine Gewaltaffinität mit sich bringen. Wenn beides zusammenkommt, sprechen wir hier vom Extremismus. Und das eint bestimmte linksextreme, rechtsextreme, islamistisch extreme Gruppierungen gegen Demokratie gerichtet und gewaltaffin. Hinzu kommt dann noch ein Moment, was mir recht wichtig ist, wenn Feindbilder sehr stark gelebt werden und auch dazu dienen, Gewalt zu legitimieren. Aber dann sprechen wir von Extremismus und das können wir dann auch ganz recht gut messen in Befragungsstudien beispielsweise, weil wir dann Haltung zur Demokratie und Haltung zum Gewalteinsatz. Wir brauchen es so ziemlich genau, um quantitative Studien zu machen.
Links von mir wird jemand schon unruhig.
Also, ich würde gerne widersprechen. Nach meinen Kenntnissen gibt es auch in der wissenschaftlichen Literatur sehr unterschiedliche Definitionen von Extremismus. Extrem ist auch noch etwas anderes als extremistisch. Da würde ich unterscheiden. Und dann auch ist die Frage, wer stellt welche Kriterien für was auf. In der Wissenschaft wird extremistisch und radikal oft auch synonym gebraucht, genauso auch im journalistischen Sprachgebrauch oder im Allerweltsprachgebrauch auf der Straße zwischen Menschen. Und Sicherheitsbehörden haben nochmal eine andere Perspektive, notwendigerweise. Also zum Beispiel der deutsche Verfassungsschutz definiert extremistische Bestrebungen als solche, die darauf abzielen, entweder vollständig oder teilweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik abschaffen zu wollen. Aber von Gewalt, von Aufrufen zur Gewalt oder Gewaltbereitschaft ist dabei auch nicht immer die Rede. Also es werden auch Gruppierungen beobachtet, die nicht automatisch gewaltbereit sind oder Personen oder Gruppierungen als extremistisch eingestuft, die nicht zwangsläufig Demokratie ablehnen. Also ich glaube, das ist zu einfach zu sagen, alle extremistischen Personen lehnen Demokratie ab und rufen zur Anwendung von Gewalt auf.
Das ist aber eine operationalisierbare Form von Definition. Es hilft ja dann auch nicht zu sagen, es kann so ein bisschen alles sein. Dann kann ich es auch nicht messen. Von daher haben wir, und da sind wir beispielsweise auch mit dem Nachrichtendienst des Bundes hier in der Schweiz einig, ist auch ein politischer Akteur, klar, aber der hat auch im Prinzip diese Definition. Und es gibt Behlmann, ein recht bekannter Entwicklungspsychologe in Deutschland, der viel zum Extremismus arbeitet, hat auch in der neuesten Publikation wiederum diese Definition gebracht. Sie hilft uns für den Moment, die verschiedenen Strömungen so ein bisschen einzusortieren. Sie hilft uns, Studien durchzuführen, die Dinge zu messen. Aber wie es in der Wissenschaft ist, die ist natürlich nicht unverrückbar fest. Also in 2-3 Jahren mag es dann wieder ein bisschen Veränderungen geben. Für den Moment ist das eine aus meiner Sicht recht gut funktionierende Definition, weil sie auch Studien stimulieren kann.
Wie unterscheidest du denn dann in einer Studie zwischen einem Menschen, der vielleicht extrem oder sehr religiös lebt und auch entsprechende Haltungen hat, die du noch als harmlos einschätzen würdest, weil sie die Gesellschaft nicht tangieren, und einer Person, wo du denkst, da sollte es jetzt mal präventive Maßnahmen geben?
Das muss ich ja gar nicht in einer Studie, sondern ich erfasse religiöse Einstellungen, das Ausmaß an Religiosität, aber auch bestimmte mit Religiosität assoziierte Haltungen, wie beispielsweise religiöse Toleranz, religiöse Exklusivität. Das hat aber alles noch gar nichts mit Extremismus zu tun. Extremismus erfassen wir dann beispielsweise, indem wir Zustimmung zu einem autoritären Nationalstaat. Da kommen wir dann in Richtung Rechtsextremismus. Wenn wir Zustimmung zu Anarchismus, Kommunismus, dann kommen wir linksextrem. Oder Zustimmung zu einem theokratischen System und plus Gewaltbereitschaft. Die messen wir auch immer mit. Inwieweit ist man bereit, diese Ziele auch mit den Mitteln der Gewalt einzusetzen? Und erst darüber kommen wir zu einer Klassifikation von eher extremistisch denkenden Personen. Ich muss auch sagen, bei solchen Studien kommen wir nie an die extremistischen Gewalttäter heran, sondern das sind sogenannte Prävalenzstudien. Wir machen Studien mit mehreren tausend Jugendlichen, die uns dann helfen, so ein Stück weit einzuschätzen, wie verbreitet Phänomene sind. Damit kann man aber in keinster Weise vorhersagen, wer wo als nächstes einen extremistischen Anschlag, egal welcher Couleur, verübt.
Jetzt ist ja da ein Schlagwort in dem Feld, also vor allen Dingen, wenn man das auf den Islam bezieht, dann Islamismus. Und wer schwierig manchmal einzugrenzen oder zu klären, was mit diesem Begriff eigentlich gemeint sein soll oder welche Menschen damit bezeichnet werden sollen. Wie würdest du den denn fassen, Sabine?
Also ich habe darüber hier ein Buch geschrieben für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich muss sagen, es fiel mir wirklich schwer, das so knapp herunterzubrechen. Das Problem bei dem Begriff ist, dass sehr verschiedene Bewegungen und Personen und Ideologien darunter gefasst werden, was als islamistisch betrachtet wird. Es gibt darüber auch keine einheitlichen Definitionen, weder von Medien noch von noch in der Wissenschaft noch von Sicherheitsbehörden. Man kann sagen, der kleinste gemeinsame Nenner wäre, dass Islamismus die Vorstellung ist, dass die Religion nicht nur das individuelle Leben des Einzelnen zu Gott, also die Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott regeln soll, sondern auch die gesellschaftliche und politische Ordnung in einer mehr oder weniger starken Weise. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also wie soll diese politische und gesellschaftliche Ordnung geändert werden durch die Religion? Das wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Es wird aber auch sehr unterschiedlich aufgefasst, mit welchen Zielen das erreicht werden soll. Ob zum Beispiel durch Mission und Predigt oder aber auch mit dem Einsatz von Gewalt oder vielleicht auch nur durch Beten. Aber auch, wo agieren diese Gruppierungen der Personen? Soll diese Ordnung innerhalb eines Nationalstaates umgesetzt werden oder innerhalb eines weltweiten Kalifates? Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und Bewegungen. Und das macht den Begriff sehr schwierig. Wenn Sie sich vorstellen, es gäbe das Äquivalent Christianismus. Und man würde unter Christianismus die CDU fassen und die CSU, also deutsche Parteien, dann lateinamerikanische Befreiungstheologen, Amish People in den USA und vielleicht noch die religiöse Rechte, gewaltbereite religiöse Rechte in den USA oder The Lord's Resistance Army, das ist eine ugandische Terrorgruppe, die christliche, die bis 2013 nach Angaben der UN im über 100.000 Menschen ermordete und über 2 Millionen Menschen vertrieb. Wenn man die alle unter ein Dach fassen würde als Christianismus,
Spektrum, ja,
wäre das schwierig und die einzelnen Gruppierungen würden auch sagen, nee, ich will unter dem Begriff nicht gefasst werden, weil mit denen habe ich ja nichts zu tun. Mhm. Und ähnlich ist das auch im Islamismus. Es gibt dschihadistische Gruppierungen, die wollen nichts mit Gruppierungen zu tun haben, die als islamistisch bezeichnet werden, aber zum Beispiel sagen, wir wollen innerhalb demokratischer Systeme partizipieren und wir wollen uns da einbringen und so die Gesellschaft ändern. Dann gehen dschihadistische Gruppen hin und sagen, nee, die haben ja gar nichts mit dem Islam zu tun, denn die machen ja mit in demokratischen Systemen, das heißt von menschengemachten Gesetzen, das ist unislamisch, die sind gar nicht muslimisch.
Ja, ja, ja.
Und genauso sagen dann solche Gruppierungen, nee, mit dem IS oder Al-Qaida habe ich nichts zu tun, die üben Terroranschläge aus, die sind gar nicht muslimisch.
Ja. Das ist ja spannend, dass, also eben, du bist schon vorsichtig mit dem Begriff. Und spannend ist, wenn man deine Publikationen anschaut, Dirk, dann scheinst du auch vorsichtig mit dem Begriff zu sein. Mhm. Er taucht auf, genauso wie bei Sabine, aber verhalten.
Sabine hat das aus meiner Sicht sehr schön dargestellt, wie groß die Vielfalt ist an Akteuren, über die man redet und die man dann nicht unter einen Begriff subsumieren kann. Ich rede halt dann im Wesentlichen von islamistischen Extremismus. Und das mache ich deshalb, weil mich als Kriminologe natürlich immer dann die Phänomene besonders interessieren, wo man sagt, da steckt dann auch Vergehen oder Übertretungen vom Strafgesetzbuch dahinter. Und da kommt die Gewaltkomponente mit rein. Mir ist die wirkliche Gewaltkomponente immer, das ist keine Gewaltbereitschaft, Aufruf zur Gewalt, es kann aber auch Gewaltanwendung sein. Mir ist das immer wichtig und deswegen, das steckt im Extremismusbegriff mit drin. Deswegen benutze ich diese Kombination und spreche von islamistischen Extremismus. Und selbst da gibt es wahrscheinlich auch noch eine bunte Vielfalt, die da drunter fällt. Aber das wird schon mal ein bisschen enger, fassbarer. Und eben, was halt mein Zugang zur Welt ist, auch über den kann man streiten. Und ich weiß, das ist nicht die Wahrheit, aber mein Zugang zur Welt ist der quantitative, standardisierte. Und dann muss ich Dinge messbar machen und brauche es dann doch ein bisschen reduziert. Und das ist, also wir haben uns damit ganz gut angefreundet mit so einer Form von Begrifflichkeit und dann auch Messung der Begrifflichkeit.
Du willst gleich was dazu sagen.
Also
ja.
Ich habe
ja
vorhin schon gesagt, mit dem Begriff Extremismus habe ich meine Probleme, weil ich ihn oft auch zu undifferenziert finde. Aber ich würde auch ähnlich wie du, wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, Dschihadismus von anderen islamistischen Gruppierungen abtrennen.
Ja. Genau.
Und damit meinen wir wahrscheinlich die gleichen Gruppen und Akteure. Ne?
Ja. Jetzt hätte ich gern doch von einem noch einen ganz kurzen Hinweis, was Dschihadismus ist.
Expertin, Sabine gibt den Hinweis.
Auch schwierig, aber Sabine.
Ja. Okay, also jetzt gleich kurz runtergebrochen, die Auffassung, dass es eine religiöse Pflicht sei, eine islamische Ordnung mit allen Mitteln, einschließlich Mitteln des Kampfes und militärischer Mittel umzusetzen, also auch mit Gewalt. Und das verstanden als religiöse Pflicht des Einzelnen. Dabei werden natürlich auch koranische Aussagen zum Kampf sehr reduziert. Es gibt ja sehr unterschiedliche Stellen im Koran, die dazu aufrufen, sich vom Kampf fernzuhalten und zu beten. Andere Stellen, die dazu aufrufen, sich zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Andere, die auch dazu aufrufen, selber anzugreifen. Und die werden alle sehr reduziert auf einen Angriffskrieg, der verstanden wird als ein Dienst für eine höhere Sache, was eine eigene moralische Aufwertung gibt, dass man eben etwas im Dienste Gottes erledigt.
Ja. Ja, das kennt man jetzt aus dem Christentum. Also der Koran ist so vielfältig wie die Bibel und aus der kann man auch sehr unterschiedliche Konsequenzen ableiten. Dirk, du jetzt wiederum hast dazu genickt. Gleichzeitig du als Statistiker, das, was man in dem Sinne als Dschihadismus bezeichnen würde, ist das statistisch gesehen eine riesige Mehrheit jetzt hier in der Schweiz oder ist es eine kleine Minderheit?
Wir haben ja vor ein paar Jahren eine Jugendstudie mit über 8000 Jugendlichen durchgeführt und da war ein zentrales Ergebnis, dass das, was wir als islamistischen Extremismus bezeichnen, was sehr große Nähe hat zu der auch dschihadistischen Definition, die du gerade gegeben hast, dass das ein verschwindend kleiner Teil der Musliminnen und Muslime hier betrifft. Wir waren dabei, um die 2% konnten sich haltungsmäßig damit anfreunden, mit solchen Positionen. Das hat tatsächlich niemand wahrgenommen, diesen Befund. Also ich erinnere mich damals, 20 Minuten hat sehr auf einzelne Befunde der Studie eingegangen, aber nie auf diesen Befund, dass wir einen ganz, ganz kleinen Teil an Musliminnen und Muslimen, die sich mit solchen schwierigen Haltungen doch beschäftigen haben. Es war dann beispielsweise das Thema Linksextremismus, weil da hatten wir höhere Werte. Das ist auch so ein bisschen Zeitgeist, ja, dass man jetzt auf die linke Seite schaut. Also der Anteil ist sehr gering. Das ist für Deutschland sehr ähnlich, würde ich behaupten. Aber sie gibt es und von daher ist es gut, dass sich Politik, Zivilgesellschaft, auch lokale Akteure um diese Themen kümmern und versuchen, Angebote zu machen, Vernetzungen zu machen. Macht die Schweiz im Übrigen sehr gut, auch mit so Extremismus Stellen, die hier aufgebaut worden sind. Also es gibt solche Personen, es gibt solche Haltungen, aber es ist nicht irgendeine Form von Mehrheit.
Spannend ist ja auch, dass du so explizit Haltungen sagst. Also man kann ja eine Haltung haben, ob ich dann tatsächlich diese Haltung in eine Praxis umsetze. Das steht ja vermutlich nochmal auf oder ganz offensichtlich auf einem ganz anderen Blatt.
Steht es auch. Da gibt es mittlerweile gute Studien, wie so die Einstellungsverhalten Zusammenhänge sind und die dann doch erstaunlich gering sind. Aber auch da wissen wir, ja, Denken kann zu Handeln führen. Es ist ein Prädiktor für Handeln und es kommen natürlich noch Dinge im Umfeld dazu, es kommen situative Dinge dazu. Also so einfach ist es dann nicht. Aber trotzdem ist es deshalb aus meiner Sicht auch nötig, sich mit bestimmten Haltungen zu beschäftigen. Es wurde heute schon über das Thema Verschwörungsmentalitäten oder Verschwörungstheorien gesprochen. Auch die sind erstmal per se unproblematisch. Aber jede Verschwörungstheorie beinhaltet ein Schwarz-Weiß-Denken, beinhaltet, dass Fremdgruppen definiert werden. Und da werden Unterscheidungen getroffen, die auch zur Abwertung führen können. Von daher ist es durchaus wichtig, sich auch mit Haltungen zu beschäftigen. Und nicht so sagen, es sind ja nur Haltungen, es sind ja nur Einstellungen. Da kann schon ein gewisses Milieu, eine gewisse Stimmung raus resultieren, aus dem auch Verhalten folgt.
Nein, ich wollte das auch nicht verharmlosen. Wenn du das jetzt statistisch untersuchst und dann solche Befunde hast, was würdest du sagen, ist etwas, was du damit nicht erforschen kannst, Sabine mit qualitativen Methoden aber schon? Und dann käme natürlich die Frage an Sabine, inwiefern sie das dann qualitativ einschätzt.
Das ist ja wirklich die schwierigste Frage überhaupt, die du gerade stellst. Nach dem blinden Fleck, den man hat.
Und
den blinden
leid.
Fleck kann man ja eigentlich gar nicht entdecken.
Ja.
Dafür brauchst du immer den anderen, der den blinden Fleck entdeckt. Aber ich behaupte jetzt mal, dass ich das kann, den blinden Fleck sehen. Und der ist riesig. Also natürlich ist mir sehr bewusst, dass so Form von standardisierten Befragungen die Dinge auch recht schwarz-weiß malen, 0-1 malen und die Komplexität, die Vielfalt nicht sichtbar machen. Wir suchen sehr nach linearen Zusammenhängen beispielsweise. Die Frage, inwieweit hängt eine autoritäre Persönlichkeit beispielsweise mit einem Extremismus zusammen? Und dann kommen wir mit einem...
Und kannst du das gerade kurz sagen? Ja oder nein?
Ja, hängt es, aber auch wiederum nur probabilistisch. Also das sind dann Korrelationen von Punkt 20, Punkt 30. Das ist gar nicht so viel. Das heißt, wir gucken immer so nach Linearitäten. Die Welt ist nicht linear, sondern die ist hochkomplex. Es geht um Interaktionen, Dinge, die summativ zusammenspielen. Und das können wir quantitativ gar nicht entdecken. Von daher bin ich sehr froh, dass qualitative Studien rangehen an die Menschen, den Menschen zuhören und die Vielfalt dann auch sichtbar machen. Ich sag so ein Bonmot von mir, zwischen mir und den Menschen liegt immer der Fragebogen. Und das ist bei einer qualitativen Forschung nicht so. Da sitzt man dem Menschen im Zweifelsfall gegenüber und spürt viel mehr, als wir das spüren können.
Und das hast du ja jetzt wirklich seit Jahrzehnten gemacht oder machst du weiter, Sabine? Also, dass du direkt mit den Menschen im Kontakt bist. Und wenn du jetzt an statistische Untersuchungen denkst, was würdest du sagen, ist, also vielleicht kannst du ein Beispiel nennen aus deiner Forschung, was da gar nicht deutlich werden kann, was dir aber wichtig ist. Vielleicht fällt dir eine Begegnung ein, die dich beeindruckt hat.
Ja, vielleicht in der Forschung mit Mira Mensfeld zusammen. Da haben wir eine Reihe von Interviews geführt mit SalafistInnen in Deutschland und haben unter anderem eine Person gehabt, die uns gesagt hatte, aus dem puristischen salafistischen Spektrum stammend, der meinte, er würde auch bei Rot auf einer Landstraße im Dunkeln, wenn kein Auto käme, nicht über die Straße gehen, weil er sich an die Gesetze des Landes, in dem er ist, halten muss, weil er das als einen Pakt sieht, den er auch aus religiösen Gründen befolgen muss. Er will niemals bei Rot gehen, er will niemals die Steuer betrügen oder so, weil damit würde er, auch wenn ihn kein Mensch sieht, Gott würde ihn ja sehen. Ne? Und es gäbe also keinen gesetzestreueren Bürger als ihn. Das fanden wir ganz interessant. Und ich glaube, solche Einstellungen bekommt man nicht unbedingt mit Fragebögen heraus, wenn die gleiche Person vielleicht sagen würde, das ist eine klassische Frage, die manchmal auch zu Missverständnissen führt in statistischen Umfragen, was ist wichtiger, das Grundgesetz oder die Scharia? Und Leute dann sagen die Scharia, aber das könnte ja vielleicht auch die gleiche Person sein.
Und gleichzeitig vermutlich gibt es viele Christen, die sagen würden, für mich ist letztendlich die Bibel wichtiger als das Grundgesetz.
Genau, also man weiß da nicht, was denkt die Person noch? Und eine Person ist ja auch nicht nur, ist ein Individuum mit vielen Aspekten und nicht nur auf die religiöse Einstellung oder den Glauben reduziert. Was mich sehr berührt hat, war auch, ich habe mit einer Frau ein Interview geführt in Deutschland, die sich entschieden hat, den Niqab zu tragen, also Gesichtsschleier. Eine junge Frau, so Mitte 20. Sie trug das aus Überzeugung entgegen dem Rat ihrer Familie, Eltern etc. Und die ist auf der Straße so schlimm angegangen worden. Die lebte nicht in Köln, ich wohne in Köln. In Köln sagt, sie hatte keine Probleme, wenn sie über die Straße geht. Aber in ihrer Kleinstadt, etwa 100 Kilometer außerhalb, die sagt, Leute, spucken sie an, Leute, schreien sie an, geh zurück, du Schlampe, zieh das Ding aus, du Schleiereule, das ist verboten in Deutschland. Rempeln sie auch an. Sie hat Angst auf der Straße. Sie hat Angst, sie wird von hinten erstochen. Und sie sagte dann gleichzeitig, wenn sie das Gleiche machen würde, wie Leute ihr begegnen, auf der Straße sagen würde zu einer Frau, die nackte Arme hat, du Schlampe, bedeck deine Schultern oder wie siehst du denn aus, du bist ja halb nackt, ne? Schäm dich, geh doch in Puff oder was auch immer, dann wäre wahrscheinlich die Polizei bei ihr zu Hause wegen islamistischer Umtriebe. Ne? Also diese Ungleichbehandlung. Und sie ist von der Person, sie hat auch noch Freundinnen, die gar kein Kopftuch tragen oder mit Minirock rumlaufen. Das toleriert sie und ist auch mit diesen Menschen befreundet. Und das kann man auch in Umfragen nicht herausbekommen. Man würde vielleicht, oder ich glaube, viele Menschen in der Bevölkerung würden eine Frau mit Niqab wahrnehmen als extremistisch.
Ich will das gleich nochmal nutzen, das Thema. Du tust jetzt so ein bisschen den Scheinwerfer auf ein anderes Thema lenken, was aus meiner Sicht immer mit dazugehört, nämlich auch Muslimfeindlichkeit in der Bevölkerung, wo ich dann wieder sagen kann, ist ganz gut, dass wir auch qualitative Studien zu solchen Themen haben. Ich meine, in Deutschland gibt es ja mit diesen Mitte-Studien wirklich seit vielen Jahren Zeitreihen, die zeigen, wie sich auch bestimmte Haltungen der Bevölkerung gegenüber Minderheitengruppen, insbesondere gegenüber Muslimen und Muslimen, verändern. Hier in der Schweiz passiert das sehr unregelmäßig. Aber wir machen das jetzt seit 5 Jahren bei Jugendlichen, also bei der Gruppe, die eigentlich immer für Vielfalt, für Offenheit, Toleranz steht. Und was wir feststellen, die Muslimfeindlichkeit hat sich verdoppelt unter Jugendlichen in den letzten 5 Jahren.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Was verstehst du unter Muslimfeindlichkeit?
Auch da bin ich wieder ganz banal unterwegs. Das sind bestimmte Haltungen, die Musliminnen und Muslime abwerten, ihnen das Recht, hier zu sein, absprechen, ihnen das Recht absprechen, hier ihrer Religion nachzugehen. Das sind dann entsprechende Aussagen im Fragebogen, die wir dann hier für die Schweizer Studien eben auch aus den deutschen Studien so übernommen haben. Und da sind wir jetzt bei Jugendlichen, so um die 12% der Jugendlichen haben solche muslimfeindlichen Einstellungen. Es hat sich in verschiedener Hinsicht verschlechtert, das Klima. Gegenüber Homosexuellen hat sich das Klima verschlechtert, Ausländer allgemein. Also es passiert etwas. Und da ist wiederum ein bisschen, ich will einfach nochmal den Wert unterstreichen, wo man es durchaus Sinn macht, auch die Dinge quantitativ anzugehen. So ein Wandel, der sich dann abzeichnet, nicht nur Jugendliche. Jugendliche machen im Zweifelsfall das nach, was Erwachsene vormachen. Sie denken nur immer, sie sind ganz anders unterwegs als Erwachsene. Bei Erwachsenen sehen wir das auch in der Schweiz. Und vor kurzem haben wir auch 500 Musliminnen und Muslime in der Schweiz befragt. Auch da sehen wir, Ängste nehmen zu, man sucht bestimmte Orte nicht mehr auf, man vermeidet bestimmte Verhaltensweisen, weil man spürt, es hat sich die Stimmung noch ein bisschen zum Negativen verändert. Und das kann sich dann wiederum hochschaukeln. Also Muslimfeindlichkeit auf der einen, islamistische Einstellungen auf der anderen. Und da sehe ich gerade auch für die Schweiz Baustellen im Moment.
Wachsen denn, also auf der einen Seite offensichtlich wächst das, was du jetzt als Muslimfeindlichkeit identifizieren kannst, jedenfalls in der Schweiz. Ich könnte mir vorstellen, in Deutschland gibt es wahrscheinlich ähnliche Entwicklungen. Und Sabine nickt auch schon. Wächst ist auch der Anteil derer, die islamistische Haltung im Sinne auf eines extremen, auch durchaus gewaltaffinen Islams, wächst das auch?
Können wir für die Schweiz zurzeit nicht sagen, weil es keine solchen Dauerbeobachtungen gibt, Wiederholungsstudien gibt, die das tun. Das letzte umfassende ist jetzt wirklich 7 Jahre her, als wir das gemacht haben. Und es gibt keinen Akteur, der das will, diese Form von Studien. Und deswegen so Dauerbeobachtungen. In Deutschland gibt es beispielsweise Stiftungen, Friedrich-Ebert-Stiftung, die eben die diese Mitte-Studien mitfinanzieren. Sowas gibt es in der Schweiz einfach nicht. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass islamistische Haltungen unter Muslimen und Muslimen zunehmen würden. Wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich brauche immer Daten, bevor ich eine Aussage treffe. Und die habe ich für die Schweiz nicht.
Kannst du dazu was sagen, Sabine? Ob nun quantitativ oder qualitativ? Vielleicht zu beiden Punkten. Also der antimuslimische Rassismus wächst eindeutig in der Schweiz,
ja.
Vermutlich auch in Deutschland.
Der wächst eindeutig in Deutschland. Also ich habe da noch ein paar Zahlen heute rausgeschaut, weil ich dachte, das kommt vielleicht. Also das sind wirklich erschreckende Zahlen. Es gibt einige Studien, Dirk hatte das erwähnt, die sogenannte Mitte-Studie. Es gibt aber auch den Religionsmonitor und einige andere, die seit 20 Jahren solche Einstellungen und Haltungen messen. Teilweise mit den gleichen Items, wie zum Beispiel Zustimmungen zu der Frage oder zu der Aussage, durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Die Frage hat man seit 20 Jahren regelmäßig gestellt in verschiedenen Studien. Und demnach kam auch raus, dass fast die Hälfte der Bevölkerung dem zustimmt oder sagt, der Islam passt nicht in die deutsche Gesellschaft. Im Religionsmonitor von 2023 sagten 3/4 der Befragten, der Islam sei rückständig und auch der Islam ist frauenfeindlich. 57% meinen, der Islam ruft zu Gewalt auf. Und 58% der nicht-muslimischen Bevölkerung glauben, dass Musliminnen gegen Freiheit und Menschenrechte angehen. Das sind krasse Zahlen, ne? Außerdem lehnen 37% der nicht-muslimischen Bevölkerung einen muslimischen Bürgermeister alleine aufgrund seiner Glaubenszugehörigkeit ab, was natürlich auch gegen unsere demokratische und liberale Ordnung widerspricht und die Gleichheit der Religion. Ne, das sind erschreckende Zahlen. Noch etwa 1/3 der Bevölkerung spricht sich dafür aus, dass es ein Zuwanderungsverbot für Musliminnen geben sollte, was natürlich auch gegen unser Asylrecht ist. Und ja, dementsprechend wurden ja auch schon Verschärfungen von Asylrecht, Migrationsrechte auch angegangen. Das spiegelt alles so auch eine Stimmung in der Bevölkerung wider. Und der Zunahme Islamismus kann man jetzt nicht sagen. Also ist auch schwierig, das zu messen. Wer ist jetzt wirklich islamistisch? Bekommt man, ne, du hast es auch erwähnt, bekommt man wirklich Dschihadisten in eine Meinungsumfrage ran, dass die einen Fragebogen ausfüllen? Das ist schwierig. Es gibt natürlich Zahlen vom Verfassungsschutz in Deutschland, die, ich glaube, nach dem aktuellen Bericht, der erschien vor ein paar Tagen, schätzen sie das Personenpotenzial von Islamismus genau auf 28.645 Personen ein, davon gewaltbereit oder gewaltorientiert 9.110. Aber das sind natürlich auch nur Zahlen und Schätzungen. Diese Leute werden ja nicht eindeutig vermessen.
Man guckt halt genauer hin in Deutschland, auch aus einer gewissen historischen Tradition, auch was den Rechtsextremismus anbelangt, beispielsweise was die Staatsverweigerer anbelangt, da guckt man und da ist man in der Schweiz immer recht blank. Die Zahlen, die wir haben, sind bei weitem nicht so gut. Jetzt kann man über Qualität schon natürlich auch diskutieren, dieser Zahlen, aber wir haben bei weitem nicht solche Zahlen für die Schweiz vorliegen und können deswegen zu vielen keine Aussage machen. Auch wenn das natürlich, das sind auch politische Zahlen, muss man sagen. Also wenn zurzeit man ein bisschen stärker nach links gucken will, hat man ein Jahr später hohe Linksextremismuszahlen. Das ist zurzeit beispielsweise der Fall. Meine Haltung ist da auch immer, ich bin auch ein Mensch neben Wissenschaftler, meine Haltung ist weiterhin, der Rechtsextremismus ist die größte Gefährdung für unser demokratisches System und nicht Linksextremismus, ja, auch nicht Islamismus. Aber solche Zahlen sind immer politisch geprägt und verfolgen auch bestimmte politische Ziele.
Würdest du denn sagen, dass es schwieriger ist, religiösen Extremismus zu fassen als jetzt Linksextremismus oder Rechtsextremismus?
Prinzipiell ist es bei allen Formen aus meiner Sicht gleich schwer oder gleich einfach. Man muss sich einigen können auf eine Form von Definition oder, wie wir das dann sagen, als Statistiker Konzeptspezifikation. Wir müssen sagen, was gehört dazu, was sind Dimensionen, und dann kann man sie erfassen. Und wir haben das bei unserer letzten Studie gemacht. Wir haben wirklich verschiedene Wissenschaftler, auch praktische Praktiker, Praktikerinnen zusammengeführt, um mit ihnen zusammen zu entwickeln, wie man jetzt Islamismus oder islamistischen Extremismus misst, wie man Linksextremismus misst, wie man Rechtsextremismus misst. Und das Interessante war, wir waren, glaube ich, nach einer halben Stunde fertig, Rechtsextremismus zu bestimmen und zu sagen, wie man es messen muss. Islamismus hat dann den Rest des Vormittags gedauert und Linksextremismus sind wir nachmittags auseinandergegangen, weil wir keinen Konsens gefunden haben, wie man das definiert und wie man es dann auch messen kann. Genau. Aber das ist das Vorgehen ist im Prinzip dasselbe. Wenn du mich so fragst, ist eigentlich Linksextremismus das Schwierigste, das empirisch zu erfassen und zu messen und in Befragungsstudien dann sichtbar zu machen, weil da gibt es wirklich wenig Konsens in der Wissenschaft, was das eigentlich ist.
Was passiert denn mit deinen Ergebnissen? Also für dich ist ja Prävention schon auch in deinen Publikationen immer wieder ein Thema. Und also man kann ja auch nicht leugnen, dass es tatsächlich Gewalttaten gibt. Also es gibt Einzeltäter im gesamten Spektrum, rechtsextrem, linksextrem, und auch Personen, die sich selber als Muslime verstehen, üben immer mal wieder gewalttätige Delikte, hört sich da schon so harmlos an, Taten aus. Das versucht man ja präventiv zu verhindern. Und ich glaube, in dem Feld siehst du dich auch in der Verantwortung. Hast du da mal die Erfahrung gemacht, dass deine Forschung auch dazu gedient hat, so etwas präventiv aufzufangen?
Nein, und finde das gar nicht überraschend, weil einzelne Studien, wie wir sie machen, helfen aus meiner Sicht nie eins zu eins daraus Ableitungen für die Prävention zu machen. Sie sind ein Puzzlestück, so eine Studie. Und es gibt dann weitere Puzzlestücke und die müssen dann andere Akteure, Politik beispielsweise, zusammensetzen, um zu überlegen, was ist jetzt der richtige Präventionsschritt. Und die Schweiz, nochmal, ich finde, die Schweiz ist recht gut aufgestellt, haben aus diesen verschiedenen Puzzlestücken, nicht nur aus unserer Studie, sondern auch aus der Westschweiz gibt es gute Studien zu dem Themenfeld, haben dann beispielsweise das Puzzle zu einem nationalen Aktionsplan gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus zusammengesetzt, der jetzt schon seit 8 Jahren läuft, dieser Aktionsplan, der viele auch Präventionsprojekte angeregt hat. Und das ist, glaube ich, der Weg zur Prävention. Man hilft, durch Studien sieht man so ein bisschen, wo müssen wir hingucken, welche Themen müsste man angehen. Aber damit hat man noch nicht die Maßnahme und noch nicht den Akteur, der diese Maßnahme umsetzen muss. Das ist ein viel komplexerer Prozess. Und da bin ich auch nicht enttäuscht, dass ich ein Politiker herkomme. Man würde sich sogar wundern, wenn das ein Politiker machen würde und sagen, oh hier, Dirk, da hast du aber eine schöne Studie gemacht und jetzt machen wir XY damit. Das wäre auch wieder, glaube ich, ein falsches Verständnis, wie Wissenschaft wirkt. Das ist ein Puzzleteil.
Und du hast auch nicht so eine Traummaßnahme.
Nee, weil eben die Erfahrung habe, und es geht nicht nur für Extremismus, es geht im Kriminalitätsbereich. Es ist alles so furchtbar komplex. Es gibt nicht die eine Schraube, an der wir drehen könnten und haben dann ein Problem im Griff, sondern das ist eine Vielfalt von Schrauben. Und deswegen kann ich auch niemanden eine Maßnahme verkaufen, sondern es braucht immer von vielem gleichzeitig. Und es braucht auch Mut und es braucht auch Erfindergeist in der Prävention. Man muss Dinge wagen. Ich erinnere mich an ein Projekt, wo es um Gegennarrative ging, wo man festgestellt hat, die islamistischen Akteure, die sind so unglaublich präsent in den sozialen Medien. Damals war es noch YouTube. Die haben so eine visuelle Kraft. Den muss man doch irgendwas da entgegenhalten. Und da hat man entschieden, man finanziert Gegennarrativprojekte. Da sind schöne Dinge entstanden. Die waren jetzt vielleicht nicht so erfolgreich von den Abrufzahlen, Das wissen Muslim-Stories, an die erinnere ich mich beispielsweise noch mit, weil die spielen immer eine Rolle in meinen Vorträgen, wenn ich darüber rede.
Leider spielen bei mir auch eine Rolle, weil wir ja direkt dem gegenüber sitzen, genau, hier, der da beteiligt war, nämlich Dominik Müller.
Genau. Und das sind super Material entstanden. Aber auch da, die Zugriffszahlen sind nicht riesig. Aber da hat man was probiert, das ist mein Punkt. Und in der Prävention muss man immer wieder probieren, weil sich Gesellschaft weiterentwickelt, weil sich junge Menschen weiterentwickelt, und den Kontakt zu finden, immer wieder probieren. Und das kann man nicht nur über wissenschaftliche Studien vorbereiten, dieses Probieren. Braucht da auch einen Mut und eine Lust drauf.
Wo taucht denn bei dir das Thema Delinquenz auf, Sabine? Also wenn ich Dirk so anschaue als Kriminologe, da ist es irgendwie sehr naheliegend, Gewaltbereitschaft, aber eben auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ist das bei deinen Forschungen dann auch ein Thema geworden?
Nee, weniger. Also ich kenne natürlich viele Studien, dass zum Beispiel von den Personen, die Attentate verübt haben, also dschihadistisch motivierte Attentate, oder die nach Syrien oder den Irak ausgereist sind, aus dschihadistischen Motiven, dass die oft eine kriminelle Vergangenheit hatten. Also die kamen im Zusammenhang mit Drogendelikten, aber auch Raubüberfällen, in Kleinkriminalität. Ne, das ist so ein Muster, was sehr häufig zu finden ist.
Und würdest du sagen, es gibt, also wo würdest du denn so, es ist ja eigentlich was Doppeltes. Das einerseits, dass die Gesellschaft ernst nimmt, dass es diese Haltungen unter vielen Menschen gibt, unter anderem auch in einer besonderen Form auch unter muslimischen Menschen. Also eine Haltung, die sich gegen den demokratischen Staat richtet, möglicherweise auch gewaltbereit wäre. Und gleichzeitig aber nicht diese Islamfeindlichkeit, diesen antimuslimischen Rassismus dann auch noch schüren in der Gesellschaft. Denn das ist offensichtlich ein anderes Problem, was wir haben.
Ja, ja. Also ich bin da ganz d'accord mit Dirk. Ne, also dass einmal, dass dschihadistisch orientierte Musliminnen eine ganz kleine Minderheit von Musliminnen sind, in der Schweiz sowie in Deutschland. Ne, also von denen längst nicht alle Musliminnen, ich glaube in der Schweiz sind ungefähr 6% der Bevölkerung Musliminnen, in Deutschland 6,7%, so nach Schätzungen. Davon sind nicht alle islamistisch orientiert, und von den islamistisch Orientierten auch nur eine ganz kleine Minderheit dschihadistisch orientiert.
Ja.
Musliminnen werden heute aber oft wahrgenommen, also Rassismus erfolgt ja heute nicht mehr über biologistische Konstrukte von vermeintlichen Rassen, sondern eher über Differenzkonstruktionen orientiert nach Herkunft, Kultur und Religion. Somit werden Musliminnen häufig so als Quasi-Rasse konstruiert, die auch als defizitär angesehen werden, als unterdrückt, als minderwertig und unterlegen. Dabei vermischen sich häufig so Themen wie Terrorgefahr, vermeintliche Integrationsdefizite mit Unterdrückung der Frau und allen möglichen Negativstereotypen. Das ist sehr schwierig, und das finde ich auch in der Prävention schwierig. Also wir haben auch in Deutschland viele Präventionsprogramme, die richten sich oft aber ganz gezielt an Musliminnen in diesem ganzen Sicherheitsdiskurs, so wie Musliminnen wahrgenommen werden. Das gibt's natürlich. Also es gibt dschihadistisch orientierte Personen, es gibt Radikalisierungen zu Dschihadismus. Das muss man ernst nehmen und muss dagegen etwas tun.
Aber wie tut man was dagegen?
Jetzt nur Musliminnen anzusprechen, finde ich schwierig. Ja. Also man müsste das auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene machen, dass man Ambiguitätstoleranz stärkt, dass man stärkt in der demokratischen pluralen Gesellschaft, die auch von vielen Leuten mit sogenannten Migrationshintergrund geprägt ist, was in vielen Städten die Mehrheit der Bevölkerung ist. Wir können nicht mehr von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften sprechen. Diese Begriffe sind obsolet heutzutage. Das müsste bei allen Menschen da sein, dass man Sachen aushalten kann, dass man mehr Diskussionskultur hat, dass man aushalten kann, diese Person lebt ein Leben oder hat Einstellungen, die ich persönlich nicht teile, aber das muss ich ertragen, weil ich lebe in der pluralistischen und demokratischen Gesellschaft. Ich kann nicht mit Gewalt durchsetzen oder der Frau einen Kopf runterziehen, wenn mir das nicht gefällt, oder jemand sagen, du musst eins anziehen, weil mir das gefällt, oder einen Anschlag verüben, weil mir irgendwas nicht gefällt, was da steht. Also, und Medienkompetenz natürlich, ne? Also viel Radikalisierung passiert ja auch durch Echoräume, Algorithmen, denen Menschen immer wieder ausgesetzt wird. Und ich glaube auch, diese politische Haltungen müssen mehr diskutiert werden, auch unterschiedliche Stimmen. Also Dschihadisten arbeiten ja häufig mit Ungerechtigkeitsnarrativen. Also das heißt, knüpfen an reale Erfahrungen an, Ungerechtigkeiten, globale Ungerechtigkeiten oder auch Diskriminierungserfahrungen, die Individuen gemacht haben, und verbinden das dann mit Verschwörungstheorien und Pauschalisierungen, ganz einfachen Schwarz-Weiß-Bildern, um dann ein Opfernarrativ der Muslime zu zeichnen oder zum Beispiel, dass ein Krieg gegen den Islam geführt wird. Und kannst versuchen, dann so eine Gemeinschaft anzubinden. Und das wäre natürlich sehr sinnvoll, dass man auch solche globalen Ungerechtigkeiten mehr anspricht.
Ja, kannst du da vielleicht das anhand eines Beispieles klar machen? Also was wird in diesem Narrativ, was für mich sehr einleuchtend ist, dass ich dann zu bestimmten Konsequenzen komme, was wird da zum Beispiel als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen, die man tatsächlich vielleicht so empirisch fassen kann, die dann aber zu so einer Dynamik führt?
Ja, ganz aktuelles Beispiel ist natürlich der Nahostkonflikt gerade. Ne? Also Bilder aus dem Gaza werden auch gezielt verbreitet von dschihadistischen Gruppierungen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die westliche Politik oft eine Doppelmoral hat, einseitig zum Beispiel Israel unterstützt mit Waffen, einen Genozid zulässt, Aushungern der Bevölkerung im Jahr 2023, 24, 25 etc. Das ist natürlich auch greift gerade bei jungen Menschen oft auch an Gerechtigkeitsempfinden. Hinzu kommt, wenn dann pro-palästinensische Proteste oder Solidaritätsbekundungen kriminalisiert werden, befeuert das natürlich, oder Veranstaltungen abgesagt werden, befeuert das dann Gruppierungen, die sagen, es gibt eine Meinungsdiktatur, also sowas wie Muslim Interaktiv, das sind so islamistische, auch sehr problematische Gruppierungen in Deutschland, die solche Bilder auch genutzt haben, um dann das Narrativ aufzustellen. Es gibt hier einen Assimilationsdruck und eine Meinungsdiktatur, der sich die Musliminnen beugen müssen. Und am besten zieht ihr euch ganz aus der Gesellschaft zurück, wählt auch nicht, sondern bleibt in dieser muslimischen Community verhaftet.
Zwei Dinge will ich nur ergänzen. Also das erste, diese Ungerechtigkeiten oder Missstände oder Grievances, die sind ja für alle Extremismen relevant. Also natürlich knüpfen auch Rechtsextreme an solchen Ungerechtigkeiten. Den Schweizern wird irgendwas weggenommen und das kann zum Handeln motivieren. Linksextreme genauso, gehen auch auf solche Missstände, die mobilisierend wirken. Also alle Extremismen schaffen das, solche Ungerechtigkeiten zu konstruieren oder auszuschlachten für ihre Sache. Vielleicht ist es aber auch gerade gut zu wissen, dass das extremismusübergreifend funktioniert, weil man dann möglicherweise auch schaut, was braucht es, um das vielleicht präventiv anzugehen. Und da hat beispielsweise, vielleicht lobe ich jetzt zu viel die Schweiz, aber ich lobe es nochmal die Schweiz. Vor kurzem hat die PH Zürich ein neues, ist mehr als ein Projekt, In Frieden lernen heißt das. Das ist eine Homepage, da kann sich jeder Lehrer, jede Lehrkraft kann sich sozusagen informieren, wie sie an Schulen möglichst gut auch so kontroverse Diskussionen strukturieren kann. Weil im Endeffekt, wir kommen immer wieder zu den Schulen, wo die Dinge gelöst werden müssen, weil es Elternhäuser zum Teil nicht tun oder nicht können, weil irgendwann, wenn die Menschen aus den Schulen raus sind, wird es sowieso schwierig, noch auf sie einzuwirken. Also lasst uns den einen Ort nutzen, den wir haben, und das sind die Schulen. Da kommt natürlich viel auf Lehrkräfte zu und die müssen dafür fit gemacht werden. Die wollen das zum Teil gar nicht. Die wollen den Unterricht machen, aber wollen nicht über soziale, politische Themen diskutieren. Und da brauchen sie Unterstützung, brauchen sie Hilfe. Und da ist eben gerade um solche, auch solche Narrative zu entkräften, die diskutierbar zu machen, hat gerade die PH Zürich so ein neues Projekt lanciert. Kann man auf einer Homepage, kann man sich Material runterziehen, kann man sich Unterrichtseinheiten sozusagen dabei helfen lassen. Und ich glaube, das ist der Weg. Diskutieren. Wir müssen eigentlich wieder eine Diskussionskultur finden und nicht alles den Medien überlassen, die sowieso nur noch schwarz-weiß die Dinge darstellen.
Das wäre dann wieder auch das Stichwort Ambiguitätstoleranz, oder? Also das Aushalten von Vielfalt und damit auch Positionen, Haltungen, Verhaltensweisen, die mir selber nicht nur fremd, sondern vielleicht auch unsympathisch sind. Und das irgendwie ja auszuhalten in meiner Nähe, ohne ihnen eins aufs Dach zu geben, geschweige denn irgendwelche Anschläge zu verursachen. Ich habe ganz am Anfang schon angedeutet, Sabine, dass du ja nicht nur in Deutschland forschst, sondern wirklich auch in ganz anderen Zusammenhängen. Also Palästina war mal ein Thema, beziehungsweise Israel, dann aber auch Libanon, Syrien, bestimmte afrikanische Kontexte. Gibt's eine Bewegung, vielleicht jetzt so zum Abschluss unserer Dreierrunde fast, die dich im Hinblick auf dem, was man vielleicht als extrem gelebten Islam bezeichnen könnte, die dich da besonders beschäftigt, international gesehen? Um von der Schweiz, die Dirk immer wieder so betont, noch ein bisschen wegzukommen.
Ja, natürlich internationaler Dschihadismus, jetzt Bewegungen von IS und andere Gruppierungen, die jetzt auch sehr aktiv in Syrien oder den Irak waren, die haben mich natürlich beschäftigt, denen sich auch viele Menschen angeschlossen haben aus unterschiedlichen Ländern, sowohl aus dem nahen Mittleren Osten als auch aus Afrika, aber auch Europa natürlich.
Ja, und häufig dann wahrscheinlich, also zumindest auch mit diesem Narrativ, wir werden unterdrückt oder erleben Unterdrückung und Ungerechtigkeit und dagegen müssen wir was tun. Und diese Gruppen, die tun was dagegen.
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Das heißt, wenn
diese Gruppen sehen sich ja nicht selber als Terroristen. Mhm. Solche Gruppierungen oder Dschihadisten sehen sich in der Regel als Avantgarde, die eine besondere Mission im Auftrag Gottes durchführt und andere Menschen rettet. Ne, also ein großes Argument von Dschihadisten oder immer wiederkehrend ist so das Narrativ, dass von Menschen gemachte Gesetze gegen die göttliche Ordnung verstoßen würden, weil nur Gott Gesetze erlassen dürfte, die aber, was natürlich Quatsch ist, weil die werden ja auch von Menschen interpretiert. Ne? Also der Koran ist kein Gesetzbuch, was man aus dem Regal ziehen kann, wo drin steht, wie ist jetzt die politische Ordnung zu regeln oder auch das Hadith. Nicht, also das ist Unsinn, ne? Es gibt eine Vielzahl von Texten, das wird immer von Menschen gemacht.
Was die meisten Musliminnen und Muslime in der Schweiz ja auch bestätigen würden.
Genau.
Die würden das genauso sehen, wie du es jetzt sagst.
Genau, aber Dschihadisten haben das Narrativ, von menschengemachten Gesetze führen unweigerlich zu Ungerechtigkeit, zu Unterdrückung. Ne, sind einmal ein Verstoß gegen das göttliche Recht oder gegen das göttliche Recht, allein Gesetze erlassen zu können. Dann führen sie aber auch im diesseitigen Leben zu Unrecht, Unterdrückung, Leid. Das kommt immer wieder, manchmal auch kombiniert noch mit einer Kapitalismuskritik. Das hat man auch bei Osama bin Laden sehr stark gesehen. Da sind sehr starke kapitalismuskritische Narrative drin, die natürlich auch greifen, die Recht haben. Ungerechtigkeitsnarrative, westliche Doppelmoral, zum Beispiel Zivilistinnen, die im sogenannten Krieg gegen den Terror gestorben sind, nach einer amerikanischen NGO Airways, heißt die, glaube ich, hat herausgefunden, dass seit Beginn des Kriegs gegen den Terror 22.000 Zivilistinnen weltweit starben, also nach deren Schätzungen. Also solche Narrative werden aufgegriffen und dann denken diese Bewegungen natürlich, die nach, also IS, die erreichen jetzt ein göttliches Kalifat, einen göttlichen Staat und befreien die Menschheit. Sie sehen sich selber als Befreier.
Ja, gut, das Argument kennt man ja auch von der Hamas.
Ja.
Sich selbst als Befreiungsbewegung zu sehen und nicht als Terrororganisation. Ja. Dirk, vielleicht kannst du anfangen mit der Antwort auf meine allerletzte Frage. Wir haben jetzt, die erste Frage war ja, was ist extremer Islam? Und die zweite wäre, und müssen wir uns davor fürchten? Was ist deine Antwort dazu?
Auf die zweite Frage jetzt.
Ja.
Müssen wir uns dafür fürchten? Also ich meine, das gibt ja leider die Realität immer wieder Grund dafür, dass man uns dafür fürchten muss. Also wir hatten erst vor 3 Wochen in Winterthur einen Anschlag, wo wir heute noch nicht genau wissen, wo sortieren wir den ein. Und wir sollten uns auch schwer tun und nicht so schnell, wie das manche Politiker tun, Dinge einzuordnen. Aber wir hatten vorher auch schon Lugano einen islamistischen Messerangriff. Von daher, es ist ein gewisses Grundrisiko in modernen Gesellschaften vorhanden, dass islamistisch motiviert Gewalttaten begangen werden können. Das werden wir nicht wegbekommen, oder das bekommen wir nur weg, dieses Grundrisiko, wenn wir uns zu einer Totalkontrollgesellschaft entwickeln würden, was wir nicht haben wollen. Wir wollen Freiheiten. Freiheit ist immer mit ein bisschen Abstrichen bei der Sicherheit verbunden. Ja, es gibt ein Risiko. Dieses Risiko ist gerundet null, sage ich auch immer dazu, aber es ist halt nur gerundet. Von daher sollten wir uns unser Leben nicht zu stark nach diesem Risiko ausrichten und sollten aufmerksam, achtsam sein als Gesellschaft. Und nochmal für die Schweiz kann ich da ein recht gutes Zeugnis ausstellen, dass wir das sind. Von daher muss man nicht jeden Tag Sorge oder Angst haben, dass ein islamistischer Anschlag hier begangen wird.
Deine Antwort, Sabine?
Ja, die Gefahr sollte man jetzt nicht relativieren aus meiner Sicht. Es besteht eine Gefahr für dschihadistisch motivierte Anschläge. Die gibt es, die gab es und die wird es sicherlich auch weiterhin geben. Nur um jetzt so eine realistische Risikoeinschätzung zu haben oder das einzuordnen, sollte man auch wissen, es sterben deutlich mehr Menschen durch Verkehrsunfälle oder vor allem durch Haushaltsunfälle. Und es sterben auch deutlich mehr Frauen, zum Beispiel durch Partnerschaftsgewalt, als bisher durch dschihadistisch motivierte Anschläge in Europa ums Leben gekommen sind.
Und wenn ich euch beide richtig verstanden habe, gibt es auch jeweils die Wechselwirkung. Also je stärker wir eine Gesellschaft, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, ob das nun Musliminnen oder auch andere Personen sind, diffamiert, attackiert, nicht ernst nimmt in ihren spezifischen diversen Bedürfnissen, desto stärker ist auch die Gefahr für einen Rückzug und eine Radikalisierung, um jetzt doch noch das Wort radikal einzubringen, oder? Habe ich euch da richtig verstanden?
Das kann ein Faktor sein, aber ich glaube, bis jemand Dschihadist wird, da passieren noch andere Sachen. Da sind noch persönliche Faktoren, da sind so viele Umstände im Leben. Denn die Gleichung wäre ja auch wieder sehr rassistisch. Man sagen würde, jeder, der Diskriminierungserfahrungen erlebt hat, entwickelt sich zum Extremisten.
Nein, also, dann wäre unsere Gesellschaft voll.
Genau. Also das stimmt ja nicht. Das ist ja auch nur ein kleiner Teil, der dann radikalisiert. Und das hat mit anderen Faktoren auch zu tun.
Völlig richtig, nur ein Satz von mir. Trotzdem ist so etwas wie Ausschluss, Diskriminierung, Ungleichheit, Armut, das sind natürlich grundsätzlich Motoren für Gewalt und Kriminalität. Also eine versucht, gleiche Gesellschaft zu schaffen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, das ist immer eine friedlichere Gesellschaft.
Das ist doch ein sehr schönes Ende. Können wir mit einer friedlichen Gesellschaft oder zumindest eine Hoffnung auf eine friedliche Gesellschaft enden? Ganz herzlichen Dank an euch beide. Das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät mit euch beiden, also mit Sabine Damir-Geilsdorf und mit Dirk Bayer der Universität Zürich. Und wie immer kommen Redaktion und Technik und auch die Shownotes von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.